Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Archäologie News hier auf diesem Kanal. Es ist Dezember und wir schauen uns den November 2023 an. Wie immer dasselbe, wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben da und teilt mir gerne in den Kommentaren mit, welche News euch am besten gefallen hat. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesen Nachrichten. Als allererstes blicken wir heute in das Lohnetal und beschäftigen uns mit Spuren von Wollnashörnern in Süddeutschland. Ja, in dem Lohnetal gibt es mehrere Höhlen und man hat schon in den 1930er Jahren dort ausgegraben, dann nochmal 2008 und 2013 und ist dort unter anderem auf die Exkremente von Hyänen gestoßen aus der späten Neandertalerzeit, also circa 60.000 bis 45.000 vor heute. Diese Exkremente bezeichnet man als Koprolithen und umgangssprachlich sagt man, dass das Fossilien sind oder fossiliert ist. Das stimmt aber eben nicht ganz, drum dieser Eigenname Koprolithen. Es ist von der Struktur her so ein bisschen wie Bimsstein und da kann man mit den heutigen Methoden, mit den wissenschaftlichen, einiges herauslesen. Und zwar logischerweise, was diese Hyänen so gegessen und eben daraus resultierend logischerweise auch gejagt haben. Und so hat man ein paar Pflanzenreste gefunden und sehr spannenderweise eben auch ganz viel zu Wollnashörnern. Und das kam eben nicht nur in einer Probe raus, sondern auch aus Proben von anderen Höhlen. Und da konnte man eben jetzt dazu forschen. Dass es zu dieser Zeit in Süddeutschland Wollnashörner gegeben hat, wusste man schon aus Knochenfunden. Also das ist jetzt nichts Besonderes Neues, aber man konnte jetzt erstmals Rückschlüsse auf den Stammbaum schließen. Also man konnte das mitochondrielle Genom erstmals festmachen vom europäischen Wollnashorn. Wollnashörner generell oder die DNA kennt man vor allem aus Sibirien. Da hat man viel mehr Material eben wohl zur Verfügung und wusste das schon länger. Aber wie es hier ausgesehen hat, konnte man nur so ein bisschen erahnen. Und das sehr Interessante ist, dass die sich doch krass voneinander unterscheiden, also beziehungsweise sehr deutlich so, dass da wohl über längeren Zeitraum kein Kontakt war zwischen den südlicher lebenderen Wollnashörnern im Vergleich zu denen aus Sibirien. Ja, was sehr interessant ist, ist eben, dass diese Abspaltung der mütterlichen Linie wohl schon vor einigen hunderttausend Jahren erfolgt ist. Also es war jetzt nicht irgendwie was Kurzes und das lässt darauf zurückschließen, dass zu diesem Zeitpunkt, den wir uns jetzt hier gerade anschauen, eben grob vor 60.000 bis 45.000 Jahren, eine sehr stabile Population in Europa gelebt haben muss von diesen Wollnashörnern. Und im weiteren Verlauf, also Wollnashörner sind jetzt geklärt, darf ich fast gar nicht sagen, also ich würde sagen, dieser eine Teil ist jetzt angesprochen und vorgestellt worden. Mit Sicherheit wird man da noch mehr dazu forschen, vielleicht sich nochmal Altfunde woanders anschauen, vielleicht auch die Knochenfunde noch irgendwie mit ins Spiel bringen. Aber ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass sich auch Pflanzenreste erhalten haben. Und da versucht man jetzt eben auch Rückschlüsse zu ziehen, wie es denn tatsächlich mit der Flora zu der Zeit eben ausgeschaut hat und ob man da nochmal Abstufungen machen kann und. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was man alles aus so Exkrementen herauslesen kann, die schon uralt sind. Und ja, mit den neuesten Methoden ist da einiges möglich. Und wir dürfen gespannt sein, da kommt mit Sicherheit noch einiges auf uns zu. Als nächstes schauen wir uns was sehr, sehr, sehr Spannendes an, wie ich persönlich finde. Ich durfte zu diesem Thema schon zweimal einen Vortrag hören in jüngster Zeit. Und ja, es ist wirklich sehr spannend, weil da viel geändert wird, was ich noch so ein bisschen auch an der Uni gelernt habe, was so als gängiges Wissen gesagt wird. Und um auf den Punkt zu kommen, es geht um die Ernährung und die Migration im bayerischen Frühmittelalter. Besser gesagt, wir sind eben um die Zeit um 500, also im 6. Jahrhundert nach Christus. Eine sehr interessante Zeit. Ende der Spätantike, Übergang zum Frühmittelalter, die Völkerwanderungszeit. Und ja, grob geht es inhaltlich eben um die Isotopenanalyse der Zähne. Also die Zähne eines Menschen gelten. Auch heute kann man das leider nicht mehr so machen, wie wir uns ernähren, aber ich spreche das ja auch hier in diesem Newsrahmen oft an, dass die Zähne ja ganz, ganz wichtig sind, wie ein, so steht es auch geschrieben oder so sagt man umgangssprachlich, ein Archiv der Kindheit darstellen. Denn man kann da ganz interessante Sachen ablesen und man ist mittlerweile sogar schon so weit, dass man an den Zähnen ablesen kann, in welchem Alter von Muttermilch auf feste Nahrung umgestiegen wurde und. Also wirklich ganz krasse, tolle Ergebnisse. Und da hat man sich jetzt eben für Südbayern das Ganze mal angeschaut. Wir befinden uns hier zur Zeit der Bajuwaren grob bzw. kurz davor und ja, haben jetzt hier eine Fülle an Daten zur Verfügung. Diese Zeit oder die, ja, diese Epoche ist eben auch deshalb sehr, sehr spannend, weil viele Dörfer und Städte ja damals eben gegründet wurden, das bayerische Herzogtum ist entstanden und. Also ganz viel fußt eben auf dieser Zeit. Und was da auch immer mitschwingt und auch ganz oft Kern der Diskussion ist, ist die Migration zu dieser Zeit. Und jetzt hat man sich eben 150 Individuen angeschaut und hat festgestellt, dass sehr, sehr, sehr viele zu dieser Zeit emigriert sind ins heutige Südbayern. Und das kann man eben anhand der Ernährung und dem Niederschlag eben der Isotopen in den Zähnen festmachen. Und was ich auch im Stream noch oft erzählt habe und was sich eben auch immer noch so hält und jetzt eben ja widerlegt ist, würde ich fest so behaupten, ist, ihr kennt vielleicht den Hundenschädel, also diese Schädeldeformation, dass der Kopf ein bisschen länger gemacht ist, da muss man ganz früh im Kindesalter anfangen, den Kopf zu bandagieren. Dieses Phänomen tritt überall auf der Welt auf, zu unterschiedlichsten Zeiten. Hier bringt man es vor allem mit den Hunnen in Verbindung. Und man hat früher immer gesagt, so, ja, diese eben Frauen hier in den Gräberfeldern in Bayern, das sind einheimische bayerische Damen, die sich da angepasst haben an die Hunnen und da hat man dann die wildesten sozialen Aspekte abgelesen, man hat sich da an diese ja erobernde Macht angepasst und. Könnt ihr euch selber jetzt mal ausmalen, was man da alles so gesagt hat. Und jetzt hat man da aber gesehen, dass diese Frauen keine ursprünglich Einheimischen waren, sondern Zugewanderte aus Südosteuropa. Und die haben in ihrer Kindheit ganz viel Hirse gegessen. Und Hirse wurde zu dieser Zeit hier eigentlich überhaupt nicht angebaut. Und das ist eben ganz, ganz typisch was Reiternomadisches, was wir dann eben in Südosteuropa haben. Und was sich auch zeigt, dieser Ernährungswechsel, also diese Umstellung, ist nicht, wie man jetzt heiratspolitisch vielleicht denkt, dass das so in der Jugend passiert ist, sondern ja, diese Damen sind tatsächlich erst weit über 20, also wo sie weit über 20 Jahre alt waren, nach Bayern gekommen und haben sich dann hier niedergelassen. Aber ist auch keine Besonderheit in den Gräberfeldern. Also die scheinen völlig integriert zu sein, nicht irgendwie am Rand, sondern mittendrin bestattet. Und ja, da kann man sich jetzt wieder neue Gedanken machen, wie das so abgelaufen ist zu der Zeit. Aber was wirklich extrem wichtig ist, ist eben, dass es nicht einheimische Frauen waren, die sich angepasst haben, sondern es war eine Migrationsbewegung, wo man eben auch diese Frauen hatte, die hier eingewandert sind. Und ja, finde ich total spannend. Ich habe das lange Zeit selber falsch erzählt und bin so froh, das jetzt auch hier korrigieren zu können, weil das natürlich schon eine krasse Aussage ist und da man sich die Gesellschaft dann doch ein bisschen anders vorstellen muss, als man das bis jetzt immer so thematisiert hat. Bei einigen Individuen konnte man wirklich ganz detailliert nachvollziehen, wie die Ernährung abgelaufen ist bis zum 10. Lebensjahr und konnte so jetzt aussagen, dass die Frauen im Frühmittelalter bzw. der Spätantike deutlich länger ihre Kinder gestillt haben als heutzutage, so um die 3 Jahre und teilweise bis zu 5 Jahren, was man eben auch aus so einem reiternomadischen Kontext ganz gut kennt. Und ja, diese Umgewöhnungsphase dann auf feste Nahrung oder eben weg vom Stillen, das löst dann auch sogenannte Stressmarker an den Zähnen aus. Die Zeit ist schwierig, die Kinder sind anfällig für Krankheiten und. Also da kann man auch noch mal viel ablesen und konnte jetzt auch so sagen, dass vor allem im 7. Jahrhundert nach Christus da wohl irgendwas stattgefunden hat. Ob da ein genereller Wandel in der Ernährung war, muss man vielleicht mit Pollenanalysen noch vergleichen, was da so angebaut wurde oder Resten aus Keramiktöpfen, was gekocht wurde. Da sind diese Stressmarker stark ausgefallen. Also da muss irgendwas stattgefunden haben. Das wird man sich dann wieder anschauen in weiteren Forschungen. Zu dem Thema habe ich jetzt, glaube ich, schon viel erzählt. Wie gesagt, ich finde das total faszinierend, weil das ist ja wirklich so ein Grundsatzding. Ich habe jetzt auch hier gerade keine Zahlen, was die Migration angeht. Ich meine, das ist jetzt wirklich nur noch das, was ich grob im Hinterkopf aus diesen Vorträgen habe. Ich meine, um die 40, 42% sind zugewandert. Ich lege dafür nicht meine Hand ins Feuer. Ich schaue, dass ich das nochmal in Erfahrung bringe. Wir können da auch im nächsten Video vielleicht drüber reden oder wenn das Thema wieder aufkommt, gerne. Aber ich weiß noch, dass es auf jeden Fall ein sehr großer Anteil war. Und ja, dieses frühe Bayerntum, dieses Urbayerntum, wo sich vielleicht viele drauf berufen, ein großer Multikulti-Haufen war. Und ja, das macht die Forschung, finde ich, sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr wichtig, weil man da, wenn man denn so möchte, viel herauslesen kann und vielleicht althergesagte Dinge, die man immer so angenommen hat, wie eben mit den bayerischen Damen, die sich auf einmal die Schädel turmartig binden lassen oder bei den Kindern das machen, um da irgendwie Hunden nachzuahmen, dass das gar nicht so war und die Welt anders ausgesehen hat. Zum Schluss darf ich euch natürlich nicht die Sensation vom November vorenthalten, denn bei Brandenburg wurde die größte Halle der nordischen Bronzezeit entdeckt, die sogenannte Königshalle bei Sedding. Ja, diese Halle steht wohl eindeutig im Kontext des nahegelegenen Königsgrabs, einem ja europaweit bekannten Grabhügel, und ist wirklich gigantisch. Also man kennt schon solche Wandgräbchen, Häuser mit einer West-Ost-Ausrichtung im nordischen oder in Norddeutschland aus der Bronzezeit. Aber die ist wirklich, ja, krass. 10 Meter breit, 31 Meter lang, geschätzt 7 Meter hoch. Und daher geht man davon aus, dass da auch mindestens ein Stockwerk noch drin war, vielleicht noch mehr, die als Wohnraum zum Lagern oder was auch immer genutzt wurden. Und ja, ein wirklich gigantischer Bau mit einer Feuerstelle in der Mitte, in den Wandgräbchen. Ganz kurz erklärt, was sind Wandgräbchen? Also man hat Pfosten, dann sind da kleine Gräbchen dazwischen oder leicht vorgesetzt und da zieht man dann die Wand hoch und in diesem Fall hatte man da sogar ein Steinfundament drin und macht dann eine Holzplankenwand drauf und noch Flechtwerk und verputzt das Ganze dann mit Lehm. Sowas kann dann natürlich auch noch bemalt werden. Das ist immer schwierig, sowas nachzuweisen. Da müsste man eine eingestürzte Wand finden, weil Lehm könnte man ja auch einfach wiederverwenden, aber wirklich gigantisch groß. Also ich grab selber gerade Häuser aus, zwar aus der Steinzeit, aber die sind deutlich kleiner. Also die sind 3 bis 5 Meter breit und maximal 15 Meter lang. Ja, das würde man hier doppelt, vielleicht sogar fast dreifach reinbekommen. An der nördlichen Längswand hat man auch ein ja, deponiertes Gefäß ausgraben können, wo man typisch archäologisch interpretiert, dass es sich hier ja um eine rituelle Opferung handelt. Kennt man aus anderen Kontexten auch, dass man so ein Bauopfer ja, deponiert, damit was auch immer die Baustelle abgeschlossen werden kann, alles gut läuft. Da kann man der Fantasie freien Lauf lassen. Und was auch nachgewiesen werden konnte, ist, dass der Eingang auf der Südseite gelegen war, also in der südlichen Wand. Ich habe, wo ich das Ganze gelesen habe und gehört habe, so ganz klischeehaft diese Wikinger-Methalle, wie man sie da so aus diversen Videospielen, mehr schlecht als rechten Filmen und Serien kennt. Ja, sowas hatte ich direkt im Kopf. Wir sind ja natürlich in der Bronzezeit, das darf man nicht vergessen. Und man hat auch C14-Daten hier gewinnen können. Und zwar befinden wir uns hier im 10., 9. Jahrhundert vor Christus. Und ja, ein sensationeller Fund, der schön mit diesem ja, imposanten Grabhügel eben und den Funden einhergeht. Und fügt sich wunderschön ins Bild, wird natürlich mit Sicherheit noch exzessiv ausgewertet werden. Die Meldung war jetzt eben, es wurde gefunden, das und das sind die ersten Erkenntnisse. Und ja, da dürfen wir auch gespannt sein, so wie immer, wird einiges noch auf uns zukommen, wie ich immer sage. Und damit sind wir auch schon am Ende. Es ist generell noch einiges passiert im November, aber nichts, was ich jetzt heute hier mit reinnehmen wollte. Ich wollte lieber ein bisschen länger über die einzelnen Punkte sprechen, die ich euch gezeigt habe. Und wünsche euch jetzt schon mal ganz frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Wir sehen uns und hören uns im nächsten Jahr, wo ich euch dann noch erzähle, was im Dezember alles passiert ist. Bleibt gesund und munter. Im nächsten Jahr versuche ich ja hier ein bisschen wieder mehr durchzustarten, auch auf Twitch. Ich habe schon einige Projekte an der Hand. Also bleibt gespannt, Augen und Ohren offen halten, damit ihr nichts verpasst. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr am besten fandet. Und damit sehen wir uns dann im neuen Jahr. Macht es gut. Ciao.